Gestern hat Russlands Präsident Jelzin einen kurzen Lagebericht von sich gegeben. Er äußerte sich zu der russischen Invasion in der abtrünnigen Region Tschetschenien. Obwohl heute Jelzin die Bombenangriffe gestoppt hatte, ist er sich mit dem BRD-Außenminister Kinkel einig. Russland könne natürlich nicht ein Landesteil einfach so abdriften lassen. Es müsse hart durchgegriffen werden. Gute Arbeit wäre geleistet worden und es hätte zwar anfängliche Schwierigkeiten gegeben, doch nun sei der Moment erreicht worden, die konstitutionelle Ordnung wiederherzustellen, so Jelzin. Nicht ganz zufällig soll diese Ordnung von einer am Montag eingesetzten sogenannten Regierung der nationalen Wiedergeburt in Tschetschenien gewährleistet werden. Und auch nicht ganz zufällig steht an der Spitze dieser von Russland eingesetzten Regierung eine Person wie Tschatschijew, seines Zeichens früher sowjetischer Spitzenfunktionär in der Ölindustrie. Der Zugriff auf das ölressourcenreiche Tschetschenien ist also geregelt. Gerade rund um Grosny gibt es nämlich reiche Erdölvorkommen. Doch der Konflikt und die brutale Invasion in Tschetschenien ist mehr als nur ein alter Rückgriff in die russisch-imperiale Mottenkiste. Auch ist der direkte Zugriff aufs Öl nur einer der Punkte, der Jelzin bewogen haben mag, trotz Verhandlungsangebote und deutlicher Signale von Seiten des autoritären Präsidenten Dudajew, die Krise zum Krieg zu eskalieren.
Ein normaler Ausweg wäre es, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und all unsere Streitfragen in Ruhe juristisch zu erklären, ohne die Lage unnötig anzuheizen.
So Dudajew in einem Interview am 5. Dezember in der Wochenzeitung Argumenti e Fakti kurz vor dem russischen Einmarsch. Es deutet auch einiges darauf hin, dass der Krieg von Jelzin bewusst forciert wurde, aus innenpolitischen Erwägungen. Boris Nikolajewitsch Jelzin spielt immer mehr die nationale Karte aus. Seine Rolle als Alleinherrscher flankiert er mit nationalistischer und zuweilen rassistischer Rhetorik. Gerade Hetztiraden gegenüber Kaukasiern und Kaukasierinnen hat eine blutige Tradition in Russland. An diese knüpft Jelzin auch während und nach der Stürmung und Beschießung des Weißen Hauses und des 10-tägigen Ausnahmezustands im Oktober 1993 an. Offiziell als Schlag gegen das organisierte Verbrechen verkauft, wurden sämtliche Kaukasierinnen aus Moskau vertrieben und teilweise sogar deportiert. Hand in Hand ging dies mit einer breiten nationalistischen und rassistischen Mobilisierung der Bevölkerung. Über 4000 Menschen wurden deportiert, 10.000 Kaukasierinnen flohen. Darüber geriet auch die große Katastrophe, dass Russen auf Russen schießen und dies dem unerbitterlichen Machtkampf Jelzins geschuldet war, in Vergessenheit. Der Feind war ausgemacht, die Schwarzen, wie die aus dem Kaukasus stammenden abschätzend genannt werden. Diese innenpolitische Sündenbockschaffung verlängerte sich wohl auch in die Außenpolitik. Kai Ehlers, momentan als Korrespondent der Wochenzeitung Freitag in Moskau, vermutet sogar:
Die Armee muss Millionen überflüssiger Soldaten und Offiziere beschäftigen und, man muss es aussprechen, verbrauchen. Ein hungernder Soldat mit der Kalaschnikow in der Hand ist eine Gefahr für die bestehende Ordnung. Ein Toter ist ein Held.
Doch die Kriegsbegeisterung der Russen und Russinnen hält sich in Grenzen. Eine große Anzahl der Militärs hatten sich gegen die Invasion ausgesprochen. 70% der Moskauer Bevölkerung war ebenfalls gegen einen Waffeneinsatz. Und die neuesten Bemerkungen Jelzins, die Zivilbevölkerung Tschetscheniens zu schonen, nachdem schon etliche getötet und geflohen sind, deutet auf eine ausbleibende Kriegsbegeisterung der russischen Bevölkerung hin. Und schon wenige Tage nach der Invasion der russischen Armee war von massenhafter Demoralisierung der Soldaten bis hin zu offenem Aufruhr und Befehlsverweigerung zu hören. Auch ist zweifelhaft, ob die antikaukasischen Ressentiments in der russischen Bevölkerung, auf die Jelzin setzt, stark genug sind, um die eigene existenzielle und soziale Situation zu verdrängen. Nicht alle sozialen Verschlechterungen werden der sogenannten kaukasischen Mafia in die Schuhe geschoben werden können. Die russische politische Landschaft hat sich durch den Tschetschenien-Konflikt auch erheblich verändert. Die sogenannte Rot-Braune Allianz, die sich hauptsächlich über einen positiven Bezug auf Nationalismus, Antisemitismus und den starken Staat bildete, existiert so nicht mehr. Einige Kommunisten und prosozialistische Kräfte wenden sich gegen den autoritären und neoimperialen Kurs Jelzins. Aber sie wenden sich auch vom Nationalismus ab. Schärfer noch trennen sich aber die Wege der unterschiedlichen Fraktionen der früheren Privatisierer und Neoliberalen. So mobilisiert das einstige monetaristische Zugpferd Jelzins Gaida von der Partei Russlands Wahl gegen die neoimperiale Politik des Kremls. Nachdem nämlich Gaidas Schocktherapie und die Politik der Inflationsbekämpfung gründlich in die Hose gegangen ist, setzte Jelzin, Populist wie er ist, auf die nationalistische Karte. Begriffe wie Demokratie, Markt und Privateigentum, die sich gründlich blamiert haben, werden nun durch Nation und Vaterland angereichert.
Die Lehre, die Boris Nikolajewitsch aus dem Desaster gezogen hatte, bestand offensichtlich darin, dass seine autokratischen Bestrebungen allein in Verbindung mit dem Nationalismus massenwirksam werden können.
So Werner Pirker in der Jungen Welt vom 14.12. Bei dieser neuen Form des aggressiven Nationalismus macht der neoliberale Gaida natürlich nicht mit. Ihm reicht da Adam Smith und ein paar Telefonate mit westlichen IWF- und Harvard-Ökonomen. Denn die Begleitmusik seiner dem westlichen Modell angepassten Privatisierungsvorstellungen heißt Demokratie und Antitotalitarismus. Nationalismus und das Ausspielen der völkisch-imperialen Karte ist solchen Leuten wie Gaida zuwider. So kommt Werner Pirker in der Tageszeitung Junge Welt in einem Kommentar zu dem Schluss, dass sich die prosozialistischen Kräfte mit Gaida zusammen gegen den Kreml wenden.
Die Entstehung eines neuen antiautoritären Blocks gegen den Jelzinismus deutet sich an, freilich nicht als kurzfristige Perspektive.
Wir sind ja schon einige merkwürdige Konstellationen und Allianzen in Russland gewohnt. Aber ein antiautoritärer Block fortschrittlicher und demokratischer Kräfte, zusammen mit Privatisierern wie Gaida, die für die unerträgliche soziale Situation in Russland mitverantwortlich sind, scheint mal wieder eine postrealsozialistische Kuriosität zu sein.